Zip FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, grazia plena.
Zip FM.
Das Infomagazin der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen bei der Dienstagsausgabe von Zip FM. In der kommenden halben Stunde werden Beiträge von unterschiedlichen freien Radios zu hören sein. Und zwar zu folgenden Themen. Handydaten von der sächsischen Polizei erfasst. 138.000 Verbindungsdaten wurden während der Demonstration gegen den Nazi-Aufmarsch im Februar in Dresden erfasst. Die Polizei ist stolz. DatenschützerInnen und Staatsanwaltschaft schockiert. In der Schweiz arbeiten gut ausgebildete Migrantinnen und Migranten als Putzfrau und Tellerwäscher. Die Schweizerische Flüchtlingshilfe engagiert sich dagegen. Wir beleuchten Sozialpolitik. Und wir feiern. Radio Rabe aus Bern bekommt den Kulturpreis. Selbstbewusst verkündete am 20. Juni die Polizeidirektion Dresden die rechtmäßige Auswertung von 138.000 Handyverbindungsdatensätzen, erhoben am 19. Februar 2011. Laut Süddeutscher Zeitung verblüffte der massive Verstoß gegen geltendes Datenschutzrecht sogar die Staatsanwaltschaft. Immer wieder gibt es Probleme mit Nazis. In Dresden wird seit einigen Jahren versucht, sich gegen den größten Nazi-Aufmarsch zu wehren, damit sie ihre Propaganda nicht weiter verbreiten können. Diejenigen, die sich gegen den Nazi-Aufmarsch wehren wollten, sind im Visier der sächsischen Polizei. Zuletzt wurden knapp 40 Personen von ihnen wegen angeblicher Bildung einer kriminellen Vereinigung nach § 129 StGB beschuldigt. Und jetzt, nachdem die Taz schrieb, dass in Dresden im Zuge der Anti-Nazi-Demonstration zehntausende Handydaten erfasst worden sind, musste die Polizeidirektion erwidern, nein, es waren sogar 138.000. 138.000 Verbindungsdaten aus einer Handyfunkzelle. Alle, die dort vorbeiliefen, zu einer bestimmten Zeit. Alle, die zeigen wollten, dass Nazis nicht einfach so ungestört durch Dresden marschieren und Geschichte leugnen können. Alle, die dort einfach einen Kaffee tranken. Alle, die dort wohnen. Alle sind verdächtig. Dazu der sächsische Datenschutzbeauftragte im Gespräch mit dem FSK aus Hamburg. Dazu muss noch gesagt werden, dass dieser wohl selbst mit Informationen über den Mitschnitt der Handydaten durch die Presse kalt erwischt worden ist.
Ja, also zunächst mal muss ich sagen, also dass Funkzellenabfragen oder die Abfragen von Verkehrsverbindungsinformationen, Telekommunikationsdaten nur auf Grundlage des Paragraphen 100G Strafprozessordnung möglich wäre, und das setzt auch voraus, dass eine gerichtliche Anordnung dazu ergangen ist. Diese gerichtliche Anordnung, die ich jetzt auch voraussetzen würde, dass soweit die Presse darüber berichtet, auch diese Strafverfolgungsmaßnahme erfolgt ist, setzt sich voraus. Nur den Inhalt kenne ich noch nicht. Also wir haben in der letzten Woche die zuständigen Behörden angefragt und haben noch keine Stellungnahme erhalten. Wir erwarten bis spätestens Donnerstag zumindest eine Stellungnahme der Staatsanwaltschaft, die ja federführend ist in dem Verfahren. Mhm. Das heißt, wir können jetzt inhaltlich also hierzu auch noch keine abschließende Auskunft geben, ob wir das für vertretbar halten. Man kann vielleicht ergänzend auch noch sagen, dass grundsätzlich jeder nach dem § 51 Sächsisches Polizeigesetz Auskunft gewährt bekommt von der Polizei zu den zu seiner Person gespeicherten Daten, also Unbeteiligte oder Personen, die jetzt in diesem Bereich der Südvorstadt aufgetreten sind und die Besorgnis haben, dass ihre Daten verarbeitet worden sind, könnten hier Auskunft verlangen. Die Auskunft kann aber eingeschränkt werden, soweit polizeiliche Aufgaben gefährdet würden. Zu den zu der Maßnahme auch noch ist zu sagen, dass die Daten, wenn es diese Funknetzabfragen gewesen sind, dass diese Daten auch in Bezug auf ihre Herkunft kennzeichnungspflichtig sind. Also das heißt, dass bei Ermittlungsverfahren in den Akten auch erkennbar sein muss, woher die Daten stammen. Und der Punkt ist auch noch, dass die Beteiligten nach § 101 Absatz 4 Nummer 6 Strafprozessordnung zu unterrichten sind. Allerdings kann in vielen Fällen dann wohl eine Ausnahme erfolgen, so dass wenn Personen, die jetzt erkennbar unbeteiligt sind und nach Auffassung der Behörden dann nicht in Verfahren einbezogen werden, unterstellt werden kann, dass diese kein Interesse daran haben, unterrichtet zu werden. Dann sind Daten nach § 101 Absatz 8 Strafprozessordnung auch wieder zu löschen, wenn sie für die Verfahren nicht mehr erforderlich sind. Also das ist auch noch der gesetzliche Rahmen, was die betroffenen Rechte angeht, der hier in dem Zusammenhang noch zu erwähnen wäre.
Ihre Argumentation fast, kann man sagen, zwangsläufig läuft jetzt auf die juristische Prüfung des Vorgangs hinaus. Sie haben erwähnt, dass Sie in diesem Sinne auch erst einmal Anfragen an die zuständigen Stellen, Staatsanwaltschaft haben Sie genannt, zwei weitere sind da, glaube ich, auch noch im Gespräch.
Im Landeskriminalamt und Innenministerium, ja, ist auch angefragt worden.
An die Stellen also gerichtet haben. Noch keine Antwort vorliegt. Die Anfragen sind in der letzten Woche gestellt worden. Sie haben jetzt hier am Beginn erzählt, dass eine solche flächendeckende Maßnahme Funkzellenüberwachung ohnehin nur auf richterliche Anweisung geschehen sein kann. Und Sie unterstellen zunächst, dass diese richterliche Anweisung erfolgt ist. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Unterstellung zutrifft?
Ich würde sagen fast 100%. Also ich kann mir auch aufgrund der Presseberichte jetzt zu dem Vorgang nicht vorstellen, also dass die Staatsanwaltschaft beziehungsweise die Polizei das ohne richterliche Anordnung hat durchsetzen können, zumal ja die Daten auch von den Privaten, also nur auf der richterlichen Anordnungsgrundlage geliefert und übermittelt werden müssten. Ja, also es wird ja kein großes Telekommunikationsunternehmen Daten liefern, also wenn sozusagen der gerichtliche Beschluss fehlt.
Die Vorratsdatenspeicherung per se ist ja inzwischen in Deutschland ausgesetzt, da rechtlich nicht so einfach. Doch die Bundesregierung Deutschlands plant gerade die gesetzliche Grundlage für die nächste Fassung der Vorratsdatenspeicherung. Die Ingenieurin arbeitet als Putzfrau, der Journalist als Tellerwäscher. So geht es vielen Migrantinnen und Migranten, wenn sie in der Schweiz in die Arbeitswelt einsteigen. Denn viele Abschlüsse aus anderen Ländern sind in der Schweiz nicht anerkannt und Arbeitgeber haben lieber Bewerbungen mit schweizerischem Namen. Zum Flüchtlingstag am 18. Juni machte die Schweizerische Flüchtlingshilfe auf diese Problematik aufmerksam. Cheyenne Mackay hat nachgefragt, wie sie das tat.
Schweizweit sind derzeit Porträts von Migrantinnen und Migranten zu sehen. Von den Plakatwänden schauen übergroße Gesichter von Frauen und Männern, die in der Schweiz geflüchtet sind und hier arbeiten. Mit dieser Kampagne will die Flüchtlingshilfe Betroffenheit auslösen, sagt Adrian Hauser.
Wir wollen damit eigentlich zeigen, dass Flüchtlinge Menschen sind wie du und ich und wir wollen wecken mit diesen doch tiefgehenden Blicken, wollen wir sensibilisieren und die Schweizer Bevölkerung wecken.
Warum muss denn die Schweizer Bevölkerung geweckt werden?
Um zu anerkennen, dass das Personen sind, die Erfahrungen mitbringen, die Lebenserfahrungen mitbringen, die Motivation mitbringen, die teilweise sehr großes Wissen mitbringen, das leider viel zu oft brach liegt.
Dass das Wissen von Migrantinnen und Migranten oft brach liegt, liege daran, dass viele ausländische Ausbildungen, Abschlüsse und Diplome in der Schweiz nicht anerkannt sind. Das habe dann zur Folge, dass der Journalist Teller waschen muss und die Ingenieurin als Putzfrau arbeitet, erklärt Adrian Hauser von der Flüchtlingshilfe.
Auf den Plakaten haben wir zum Beispiel eine gut ausgebildete Bauingenieurin aus der ehemaligen Sowjetunion und ihr Diplom wurde hier nicht anerkannt. Das heißt, sie kam hierher und musste zuerst mal putzen. Als hoch ausgebildete, studierte Bauingenieurin hat sie zuerst mal Büros geputzt. Und der zweite Schritt, der dann folgt, ist, dass die meisten eine neue Ausbildung machen müssen. Also gerade diese Person, die ich jetzt erwähne, sie hat sich dann neu ausbilden lassen zur interkulturellen Übersetzung und Erwachsenenbildnerin und verdient jetzt so ihr Geld. Aber das war ein zweites Gleis, das sie sich neu auslegen musste. Sie konnte nicht hierher kommen und mit ihrer Erfahrung, die sie gemacht hat im Heimatland, hier ihren Lebensunterhalt verdienen. Und das ist ein sehr großes Problem für solche Menschen.
Die Flüchtlingshilfe fordert deshalb schon lange, dass alle Berufsausbildungen und Diplome, die jemand im Ausland gemacht hat, in der Schweiz offiziell anerkannt werden. Gefordert seien jedoch auch die Arbeitgeber. Sie sollen ausländischen Bewerberinnen und Bewerbern realistische Chancen einräumen.
Dass Arbeitgeber gerade solchen Leuten auch die Chance geben sollten, ihr Wissen einzusetzen, das ist leider viel, viel zu wenig der Fall. Wenn man eine Bewerbung schreibt und einen fremdklingenden Namen hat, dann wird man in der ersten Runde meistens schon aussortiert. Und das muss sich ändern, dass diese Menschen eine reale Chance erhalten, auch von Arbeitgebern mindestens mal an ein Gespräch zu kommen und ihre Motivation und ihr Fachwissen darlegen zu können.
Damit Arbeitgebende auch Menschen mit Migrationshintergrund zum Bewerbungsgespräch einladen, brauche es oft Aufklärung. Zum Beispiel darüber, wie das mit Arbeitsbewilligungen funktioniert und was die verschiedenen Aufenthaltsstaati bedeuten. Befrage man betroffene Migrantinnen und Migranten, was sie anderen Menschen auf Arbeitssuche raten, dann bekomme man am häufigsten die Antwort «Deutsch lernen», sagt Adrian Hauser.
Man muss sich verständigen können auf Hochdeutsch, auch wenn es gebrochen ist. Das Zweite, was dann oft kommt in solchen Gesprächen, ist Hartnäckigkeit und Durchhaltewille. Also immer wieder probieren, vielleicht auch mal persönlich vorsprechen und eine Bewerbung abgeben, um den Personen die Angst nehmen und nie aufgeben, einfach immer wieder und immer wieder probieren. Was man als Drittes vielleicht noch nennen könnte, ist, sich ein Netz aufzubauen hier. Kontakte zu knüpfen zu Schweizerinnen und zu Schweizern, sich ein soziales Netz aufbauen, das dann vielleicht oder hoffentlich dazu führen kann, dass irgendwo jemand kennt, der eine Stelle hat für einen Flüchtling.
Das war Adrian Hauser von der Schweizerischen Flüchtlingshilfe. Sozialstaat und Wohlfahrtsstaat sind heute Begriffe geworden, die als negativ konnotiert in politischen Auseinandersetzungen verwendet werden. In der alten Bundesrepublik galt der Sozialstaat noch als Errungenschaft. Heute definieren Sozialwissenschaftler den investiven Sozialstaat. Was dahinter steckt, hat Radio Korax aus Halle Professor Thomas Olk gefragt. Er lehrt Pädagogik an der Martin-Luther-Universität Halle.
Naja, also Sozialpolitik ist ja zunächst mal eine Fachpolitik. Also eine Politik, die dazu da ist, Menschen vor sozialen Risiken abzusichern. Und dafür gibt es ein ganz spezifisches Institutionensystem, zum Beispiel die großen Sozialversicherungen, aber auch das, was an sozialen Diensten läuft, auf kommunaler Ebene. Das hat man bisher als Sozialpolitik im engeren Sinne verstanden. Und Gesellschaftspolitik ist ja eigentlich viel breiter. Gesellschaftspolitik geht wirklich um die großen Fragen, in welcher Gesellschaft wollen wir in Zukunft leben, auch im Arbeitsbereich, im privaten, also Freizeitbereich, wie wollen wir wohnen. Also Gesellschaftspolitik übergreift mehrere Fachpolitiken und ist eine grundsätzlichere Herangehensweise. Das ist der Unterschied. Und wir haben aber eine lange Tradition der Verknüpfung von Sozialpolitik mit Gesellschaftspolitik. Geht los schon 1958 bei Hans Achinger, der das sein Buch schon so genannt hat. Aber es bezog sich eigentlich auf die gleiche Fragestellung, nämlich wie kann durch Sozialpolitik Gesellschaft selber insgesamt auch verändert werden?
Jetzt haben Sie in dem Vortrag sozusagen die Veränderung des Staates irgendwie, also zumindest vom, sage ich mal, Wohlfahrts- und Sozialstaat zu einer neuen Ausrichtung geschrieben. Wenn ich mich erinnere an die alte Bundesrepublik, dann war man eigentlich eine Zeit lang sehr stolz darauf, etwas wie Wohlfahrtsstaat oder Sozialstaat benutzen zu können als Terminus. Inzwischen ist es schon fast so was wie so ein politisches Kampfwort und negativ konnotiert. Was ist da passiert?
Ja, da ist genau das passiert, was man täglich in der Zeitung lesen kann, nämlich dass man diesem sozialstaatlichen System der Absicherung sozialer Risiken negative Folgewirkungen unterschiebt und glaubt, dass Menschen, die wissen, dass sie abgesichert werden, im Risikofalle, dass sie träge und faul werden und sich nicht anpassen an bestimmte Zwänge. Ein gutes Beispiel ist ja Hartz IV. Also man unterstellt den Arbeitslosen, dass wenn man keinen Druck macht und sie aktiviert, wie es ja so schön heißt, dass sie dann eben auch mal Jobs ausschlagen und lieber weiter auf Stütze leben, anstatt also sich zu rühren und sich selbst aktiv auf den Weg zu machen. Und das ist das, was im Image der Öffentlichkeit geblieben ist. Der Sozialstaat ist zu teuer, er kostet uns normale Bürger, die wir gar nicht davon abhängig sind, was ja nicht stimmt, zu viel Geld und es leben im Grunde die falschen Menschen davon, nämlich die, die nichts Produktives zur Gesellschaft beitragen. Und das ist natürlich Unsinn, weil, wenn man mal genau hinschaut, alle vom Sozialstaat profitieren, etwa bei der Rente, jeder ist froh, dass er, wenn er aus dem Erwerbsleben ausscheidet, Rente bekommt, ne, Rentenzahlungen. Oder Arbeitslosigkeit, das Risiko, arbeitslos zu werden, geht weit in die Mittelschicht hinein. Und man bekommt dann Geld, was in der Weimarer Republik zum Beispiel nicht der Fall war. Pflegeversicherung, ein ganz neuer Zweig der Sozialpolitik, das war früher gar nicht relevant. Heute werden viele Menschen älter, brauchen Pflege. Dafür haben wir einen extra Bereich der Sozialpolitik. Das sind Dinge, die nicht nur für eine bestimmte Gruppe in der Gesellschaft relevant sind, sondern für alle.
Jetzt folgt das ja kapitalistisch kritisch gesehen eigentlich dieser Verwertungslogik, ne? Also es wird unterschieden in Menschengruppen, die den Staat vorwärts bringen, ja, und welche, die ihn kosten. Mhm. Sie haben das Ganze als investiven Sozialstaat beschrieben. Ja. Können Sie mal so ein paar Mechanismen dafür?
Ja, also der aktivierende Sozialstaat möchte nur noch dort und in die Menschen investieren, die wirklich etwas zurückgeben in die Gesellschaft, zum Beispiel Kinder, ne? Investitionen in Kinder durch gute frühkindliche Betreuung heißt, dass sie später besser qualifiziert sind, dass sie bessere Jobs haben, damit werden sie auch mehr Steuern bezahlen und vor allem sie werden dem Staat nicht auf der Tasche liegen. Also diese Überlegungen sind ganz wichtig. Deswegen ist der investive Sozialstaat an bestimmten Bevölkerungsgruppen besonders interessiert. Auch Frauen sind eine Produktivitätsreserve, weil eben der Anteil derjenigen Frauen, die mit kleinen Kindern leben in Deutschland und arbeiten, eben geringer ist als im internationalen Vergleich. Wenn man die alle in Arbeit bringen würde, hätte man wiederum Steuereinnahmen und diese Frauen würden zum Familieneinkommen beitragen, sodass die aus der Armut rauskommen möglicherweise. Also dies sind die Überlegungen des investiven Sozialstaates.
Die Aufgabe der Wissenschaft ist Analyse, Entwicklung von Perspektiven durchaus auch und dergleichen. Hier bei dieser Tagung kommt Praxis und Wissenschaft zusammen. Und gemeint ist ein Begriff sozusagen, der steht da oben drüber, Sozialpolitik. Jetzt ist die administrative Ebene jetzt hier nicht zu finden. Wie läuft denn das? Ich habe vorhin im Vortrag aufmerksam gefolgt und hatte den Eindruck, da steht jemand, der hat sich das alles angeguckt, hat die Schwächen der Analyse auch benannt und weiß eigentlich, wo die Haken und Drehangeln sind. Interessiert das sozusagen über Ihr Institut und die paritätischen Verbände hinaus die Politik nicht weiter?
Doch, selbstverständlich. Also über sozialpolitische Fragen wird täglich gerungen, weil es oft auch sehr wichtige Fragen sind für viele Menschen, denken Sie mal nur an Rentenreformen. Aber es gibt natürlich neue Herausforderungen, auf die man reagieren muss. Zum Beispiel das Rentensystem hat ein Riesenproblem aufgrund eines positiven Faktums, nämlich wir werden alle älter. Also kann man es nicht so weitermachen wie bisher. Also muss man um Lösungen streiten und diese Lösungen sollen aber wiederum so sein, dass sie besser sind als die vorherigen. Und da haben wir verschiedene Meinungen und verschiedene Interessen. Und deshalb gibt es darüber große Auseinandersetzungen. Also insofern wird über sozialpolitische Fragen ganz intensiv in der Öffentlichkeit und in der Politik gestritten. Und wenn Sie mal in die Zeitungen gucken, ein großer Anteil der Dinge, die da stehen, das ist Sozialpolitik.
Jetzt wird gestritten, aber es wird auch, eben auch gehandelt. Und diese Handlungen sind ja oftmals welche, wo man dann schon irgendwie nach einer Weile denkt, das kann sich doch niemand tatsächlich ausgedacht haben, der Realitäten überprüft hat. Das Bildungspaket hat ein gutes Beispiel, ne, an dem sich das messen lässt. Wie läuft denn sowas ab? Also wenn man Sie vorher gefragt hätte, hätten Sie sicherlich gesagt, so geht's nicht.
Nein, das haben auch andere gesagt. Also das Bildungspaket ist ja ein gutes Beispiel, wie eine an sich gute Absicht, also ein Ziel, das man vorzeigen kann, nämlich wir wollen Kinder, die in Familien leben, denen es nicht so gut geht, besser fördern. Wie man das zu einem bürokratischen Monstrum macht. Man hätte auch anders vorgehen können, aber das ist genau diesem neuen Leitbild geschuldet. Man möchte den Menschen nicht einfach Geld in die Hand geben, sondern man möchte genau gezielt dass sie die Leistung abrufen, die man genau bei ihnen haben möchte. Und das führt aber in der Folge dazu, dass sie Anträge stellen müssen, dass es bürokratisch wird, dass es mit anderen Leistungen konfligiert. Zum Beispiel geben viele Schulen auch heute schon umsonst Nachhilfe, gute Schulen. Jetzt sollen die aber 1 Euro dafür nehmen von den Eltern, ne? Die also vom Bildungspaket profitieren. Die müssen da jetzt rein und müssen dann also praktisch etwas bezahlen, was sie vorher gar nicht bezahlt haben. Oder Kommunen, die bisher schon gute Sachen gemacht haben für Familien am unteren Rand der Gesellschaft, ziehen sich jetzt aus dieser Leistung zurück und verweisen auf das Bildungspaket. Das ist oft so bei vielen Sozialleistungen, dass unabgestimmte Maßnahmen oder eben die Bürokratie mit ihren Zuständigkeiten dazu führt, dass etwas Schlechteres dabei herauskommt, als man ursprünglich hatte. Das ist nicht immer zu vermeiden, aber in diesem Falle beim Bildungspaket ist es auch eine Folge des Herangehens, nämlich man wollte nicht für alle eine niedrigschwellige Maßnahme einführen, entweder mehr Geld für Hartz-IV-Empfänger oder meinetwegen mehr Ganztagsschulen und mehr gute Kitas in der Kommune, sondern man wollte eine Leistung schaffen, die nur wirklich Gemeinden beantragen, persönlich und individuell beantragen, damit auch nur die Leute das Geld bekommen, die man meinte.
Wir sind ja in Sachsen-Anhalt, Sie haben es gerade benannt, ein Land, das sozusagen da wunderbar als Labor funktioniert. Ja. Ne? Also ganz platt gesagt, polemisch bleiben die Dummen und Armen bleiben, die gut ausgebildeten und Wohlsituierten gehen fort. Ja. Das heißt also, hier bleibt so der soziale Rest und das macht es für die Wirtschaft auch nicht attraktiver, hierher zu kommen. Ne? Also so dieser Kreislauf funktioniert nicht mehr. Was ist denn die Quintessenz aus dem, was Sie wissen und aus dem, was Realpolitik im Sozialen gerade ist, diesen Trend zu stoppen, beziehungsweise daran tatsächlich was zu drehen?
Also die Entleerung ländlicher Räume ist ja in Ostdeutschland besonders stark ausgeprägt. Sie wird aber auch im Westen kommen. Das ist eine der Folgen des demografischen Wandels. Die Frage ist jetzt, wie man damit umgeht. Und man hatte, wie gesagt, Budgets, die sind begrenzt und man will jetzt mit diesem Budget etwas Positives erreichen. Eine Richtung sagt, ja, wir fördern nicht mehr alles, also wir fördern nicht mehr das letzte Dorf im hintersten Mecklenburg-Vorpommerschen. Das geht nicht, sondern wir müssen diese Dörfer im Prinzip aufgeben und müssen Kerne schaffen und die fördern, wo also es sich noch lohnt, in die Infrastruktur zu investieren. Und andere sagen, das geht nicht, das widerspricht dem Gebot des Grundgesetzes, nämlich Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse herzustellen. Das ist ein Streit, der auch nicht entschieden ist, aber der nochmal deutlich macht, worum es geht. Wir haben halt nur knappe Mittel, wir können jeden Euro nur einmal ausgeben. Und wir können nicht mit der Gießkanne breit steuern, sondern wir müssen Maßnahmen einleiten, die im Grunde genommen positive Ergebnisse zeitigen in einem überschaubaren Zeitrahmen. Und das ist das Problem, das Dilemma, vor dem die Politik steht. Man muss allerdings auch sagen, dass diese Entleerung der ländlichen Räume, dass die sozusagen sich verlangsamt. Aber es bleibt dabei, dass im Norden Sachsen-Anhalt, um ein Beispiel zu nennen, entsprechend auch ökonomisch sozusagen die Wirtschaft nicht so leistungsfähig ist. Es sind nicht so gute Ausbildungsplätze da für junge Menschen. Arbeitsplätze, die Menschen pendeln nach Wolfsburg oder so etwas. Das sind Situationen, die dazu führen, dass junge, gerade junge Frauen bisher gegangen sind. Und die Frage ist, kommen die wieder? Also das ist die Frage, an der viele gedacht haben, viele Projekte sind entwickelt worden. Da gibt es kein Patentrezept, sondern da muss man verschiedene Dinge ausprobieren und gucken, was am Ende funktioniert.
Und die Logik, die eigentlich ja eine kapitalistische ist, sozusagen nur was sich rechnet, ist auch wert, da rein zu investieren, die lässt sich nicht brechen.
Sagen wir mal so, das ist weniger diese Logik, sondern es ist die Logik, wir haben ein begrenztes Budget in den öffentlichen Haushalten. Und der Streit geht darum, wie dieses Geld am besten, am wirkungsvollsten eingesetzt werden kann. Und da gibt es Meinungsverschiedenheiten. Also manche sagen in der Tat, wir investieren nur noch dort, wo wir einen ökonomischen Gewinn erwarten können. Und andere sagen, es geht auch um Lebensqualität, es geht um Lebenswelten, es geht um Menschen hier, die wir nicht aufgeben können. Und das ist ein Streit, der im Moment auch abläuft.
Und am Schluss unserer Sendung etwas zum Feiern. Für alle freien Radios weltweit und für ihre Freundinnen. Radio Bern gewinnt den Kulturpreis des Kantons Bern. In der Schweiz, wie auch in vielen anderen Ländern, beherrschen immer weniger Menschen immer mehr Medien. Radio Bern, Rabe, stellt sich gegen diese Tendenz. Rabe gehört wie andere freie Radios keinem großen Medienkonzern, sondern Rabe gehört den Hörerinnen und Hörern, den Radiomacherinnen und Machern. Den 1000 Mitgliedern des Vereins Radio Bern. Statt Musik, die zur Werbung passt, ist dort Musik zu hören, die den Macherinnen passt. Das Wort erhalten diejenigen, die nicht immer und überall zu Wort kommen. Minderheiten, MigrantInnen, Musikverrückte aus aller Welt. Das ist der Grund, warum der Kanton Bern dieses Jahr mit dem Kulturpreis Radio Rabe ehrt. Bei aller Freude über den Preis klingt jedoch auch ein bisschen Wehmut mit.
Freude herrscht. Wir erhalten den Kulturpreis des Kantons Bern. Bei aller Festfreude gibt es aber auch zu bedenken, dass Rabe der einzige Sender auf dem Platz Bern ist, der noch unabhängig und in Berner Hand ist. Radio Energy gehört zum Ringier-Konzern, Capital FM gehört der Tamedia in Zürich und soll verkauft werden. Es wird gemunkelt, dass sich ein Konsortium um den Rechtsaußenpolitiker Christoph Blocher den Sender unter den Nagel reißen will. Der Berner Kulturpreis wird von den verschiedenen Kulturkommissionen des Kantons vergeben. Geeinigt haben sich die Vertreterinnen von Literatur, bildender Kunst, Musik, Theater, Tanz, Fotografie und Film auf Rabe. Dass das in der gegenwärtigen Mediensituation auch ein brisanter Entscheid ist, ist dem Präsidenten der Musikkommission Peter Kraut bewusst.
Wir kamen darauf, gerade jetzt in diesem Moment, wo die Medienvielfalt doch eher gefährdet ist, wo viel über Quoten entschieden wird, genau in diesem Moment fanden wir es ein wichtiges Zeichen, einem Kultursender den Preis zu geben, einem Kultursender, der ganz vielen kulturell engagierten Menschen im Kanton Bern eine Stimme gibt, und zwar von allen möglichen Communities, Sprachen, Hintergründen. Deswegen freut mich dieser Preis ganz besonders.
Besonders über diesen Preis freut sich Willi Egloff. Er ist einer der Mitbegründer von Radio Bern Rabe und kämpfte schon in den 80er Jahren für ein Gemeinschaftsradio in Bern.
Es ist ein medienpolitisch mutiger Entscheid, in dem bewusst ein Gemeinschaftsradio ausgezeichnet wird. Also ich freue mich auch ganz besonders, dass wir nicht einen Musikpreis für die tolle Musik kriegen, die wir senden, dass wir nicht einen Radiopreis für eine besonders gute Sendung kriegen, die man über Radio Rabe hören kann, sondern dass wir einen Kulturpreis kriegen. Weil das ist für mich die Anerkennung dessen, was die Idee Gemeinschaftsradio ausmacht, dass Radio eben mehr ist als Information, Unterhaltung, Musik, sondern eben auch eine soziale Gegebenheit, die als solche wertvoll ist und, so wie ich es verstehe, mit diesem Preis ausgezeichnet wird.
Peter Kraut, der Präsident der kantonalbernischen Musikkommission, war selber jahrelang Musiker und Musikveranstalter und ist heute wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Hochschule der Künste im Fachbereich Musik. Er schätzt das breite Musikspektrum von Rabe. Beim Kulturpreis geht es auch ihm um mehr.
Wir haben bei diesem Vorschlag auch ein bisschen vielleicht von der Musik abstrahiert und gedacht, nein, dieses Medium Rabe braucht eine Unterstützung in einem größeren Zusammenhang. Rabe spielt natürlich enorm viel Bernmusik, gar keine Frage, ist wichtig als Stimme, aber das tut, muss man sagen, der RS3 auch, sogar der RS1, wenn ich das höre, höre ich doch ziemlich viel Bernmusik, natürlich dann oft aus einer bestimmten Stilrichtung. Aber es ist doch eher die Verbindung von Musik, gesprochenem Wort, Kulturberichterstattung, die unabhängig ist. Und das scheint uns wichtig, die zu diesem Entscheid geführt hat.
Neben der symbolischen Bedeutung des Berner Kulturpreises ist auch die Tatsache, dass der Preis mit 30.000 Franken dotiert ist, von grosser Bedeutung. Radio Berner Rabe sendet werbefrei, folglich steckt der Sender immer ein wenig in Geldnot. Willi Egloff, langjähriges Vorstandsmitglied des Vereins Radio Bern, kämpft seit dem Sendebeginn vor 15 Jahren ums Überleben von Rabe.
Wir sind so knapp dran, dass wir dieses Geld natürlich hervorragend gebrauchen können und wir werden damit das größte Loch stopfen, das wir gerade haben. Man darf das nicht unterschätzen, auch ein Gemeinschaftsradio ist eine sehr teure Institution. Wir brauchen jedes Jahr mehr als eine 500.000 Franken, um den Betrieb aufrechtzuerhalten, obwohl sehr vieles in Freiwilligenarbeit geschieht. Und da sind die 30.000 Franken natürlich hochwillkommen, aber sie lösen sicher nicht unsere finanziellen Probleme.
Folglich ist Rabe auch trotz Berner Kulturpreis weiterhin davon abhängig, dass Hörer und Hörerinnen, Radiomacherinnen und Radiomacher, Sympathisanten und Sympathisantinnen den Sender unterstützen. Insbesondere indem sie Mitglied von Rabe werden.
Und das war's auch schon wieder von der halben Stunde ZipFM. Wer mehr von oder über ZipFM erfahren will, schaue im Internet unter www.zip-fm.net. Die Redaktion lag diesmal bei Radio Dreieckland aus Freiburg. Einen schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal.